Hallo Hanna.
Hallo Becky.
Es wird warm draußen, ey. Hast du überhaupt noch Lust auf Stricken?
Oh, ja, es wird warm, aber weißt du, es wird vor allem hell. Das steigert ehrlich gesagt meinen Bock auf Stricken.
Oh ja, oh ja.
Weil ich jetzt auch besser sehe tagsüber.
Ja, das stimmt wirklich.
Aber ist auch ein bisschen witzig, ich stricke jetzt so helle Sachen, weil ja Frühling ist und Sommer. Aber eigentlich hätte ich das vielleicht, also vielleicht ist jetzt die Zeit für das Verarbeiten von dunkler Wolle, weil man sie einfach besser sieht. Vielleicht bin ich da was auf der Spur. Vielleicht sollte man im Winter die Sommersachen stricken und im Sommer die Wintersachen.
Ach ja. Nee, aber ich habe schon, also ich, bei mir ist die Lust auch noch da, merke ich. Ich habe gerade Wolle für ein neues Projekt bestellt.
Ja, war das mal anders? War das sonst immer so ein reines Winterarbeiten?
Nö, bei mir eigentlich nicht. Aber ich kenne durchaus Leute, die sagen, im Sommer haben sie nicht so groß Lust. Schon allein, weil man dann immer so ein schweres, warmes Ding auf seinem Schoß liegen hat.
Ja, ja. Naja, man hat ja den Garten. Also ich habe den Garten, der dann sonst üblicherweise ab jetzt meine Zeit in Anspruch nimmt.
Mhm.
Dann ist nicht so viel Zeit für hinsetzen und irgendwas machen, aber also bis jetzt behindert mich meine Umwelt nicht beim Durchziehen meiner Projekte.
Genau, nee, ich stricke auch auf dem Balkon, auf der Couch, es lohnt sich jetzt wieder überall, in der Bahn.
Ja.
Und ja. Man kann es wieder überall mit hinschleppen.
Ja.
Ja, sehr ja. Gut. Hanna, was strickst du denn gerade? Oder hast du etwa gerade was beendet?
Ja, ich habe, ich wollte ja eigentlich so eine Latzhose stricken.
Mhm.
Und dann stellte sich aber raus, dass die Stoffwindeln, die dieses Kind benutzt, so Maße haben, die nicht bei diesen Hosenmustern beachtet werden. Und ich bin noch nicht so fit, dass ich das so konstruieren kann. Also, dass ich das Strickmuster so passend anpassen kann. Deswegen habe ich gedacht, wir lassen den ganzen unteren Bereich. Wir stricken ein Kleid. Und dann habe ich ein einfaches, freies Muster gesucht, das aber nicht nur glatt rechts ist. Und habe dann das Kelsey-Muster gefunden, das Kelsey-Dress. Das habe ich bei Ravelry gefunden. Das ist ein Kleid, das so einen klassischen Kragen hat, aber so ein bisschen dreieckig. Das ist dann so im Pearl-Muster, also kraus rechts. Hat kurze Ärmelchen und so einen glattrechten Oberkörper. Und dann ist so ein Lochmuster da. Und das erschien mir relativ einfach.
Erschien? Klingt jetzt so, als wäre es doch nicht so einfach gewesen?
Es ist immer einfacher geworden, je häufiger ich es wiederholt habe.
Mhm.
Aber wenn man das Foto genau anschaut, dann sieht man, dass ich mich oben irgendwo vertan haben muss mit der Mitte des Projekts. Weil das Muster so zwei Maschen nach rechts versetzt ist. Also es endet unten mit dem Lochmuster auf der rechten Seite, wo aber eigentlich zwei rechte Maschen, also glatt rechts sollte dann da sein, sodass es mittiger ist, ne?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber
das ist ja ein fließender Rock sozusagen.
Genau, ich gehe davon aus, dass dieses Kind, mir wurde zugetragen, dass dieses Kind inzwischen stehen kann.
Mhm.
Also ich verlasse mich weiterhin auf die rasante Entwicklung dieses kleinen Menschen. Und damit, dass solche Fehler dann einfach auch nicht so sichtbar sind, dass das alles noch kompensiert wird von diesem riesenfreundlichen Lächeln und den flusigen Haaren, dass man da jetzt nicht so drauf achtet, aber es ist ein Fail und bei der nächsten Größe würde ich da einfach mehr drauf achten und dann nochmal extra nachzählen.
Ja. Aber ehrlich gesagt, wenn du es mir nicht gesagt hättest, wäre es jetzt nicht das Erste gewesen, was mich an dem Foto angesprungen hätte. Also
ja, cool.
Das ist jetzt, ne, und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass normalerweise liegt das Kleid ja nicht, sondern ist in 3D an so einem Kind dran und dann ist es ja eh so ein bisschen plus minus, was jetzt gerade, also wie sehr die Ränder sozusagen nach vorne und hinten rutschen. So ein Kind ist ja auch in Bewegung.
Ja, genau. Ja, man ist dann abgelenkt vom Kind in dem Kleidungsstück. So, das ist
ja. Ja, total. Aber ich finde, dass Sandy, du hast ja zweifarbig gemacht, also du hast die Bündchen abgesetzt sozusagen. Das ist extrem niedlich.
Ja, finde ich auch.
Ja, wirklich extrem niedlich.
Also ich habe noch gedacht, man könnte eine kräftigere Farbe wählen. Ich habe jetzt so Osterstyle, ne, hellgrün, weiß, so cremeweiß. Und ich habe gedacht, wenn man es mit einer kräftigeren Farbe macht, dann könnte man auch diese drei Reihen im Übergang zwischen Oberteil und Rock, da könnte man auch nochmal eine Kontrastfarbe einziehen, dass es vielleicht nochmal ein bisschen mehr betont ist, die Mitte. Mal schauen. Also das Muster, da gibt es auch ein YouTube-Video zu, die Person, die das, habe ich den Namen gerade vergessen, die Person, die das entwickelt hat, die hat ein ganzes Video dazu gemacht, wie man es macht, von Anschlag bis Abketten. Und warum sage ich das jetzt gerade? Ach so, weil das einfach sehr leicht zu machen ist. Also, ne, das, was anspruchsvoll ist, ist die Zeit und das Muster und dass man immer so ein bisschen gucken muss, bin ich jetzt in Reihe 1 oder 3? So, da muss man ein bisschen schauen. Aber ansonsten ist es wirklich, was man dafür können muss, ist gut zählen und ein Umschlag.
Und das heißt aber, du könntest dir vorstellen, auch das gleiche Muster dann in einer größeren Größe nochmal zu stricken.
Ja, auf jeden Fall.
Ah, das ist ja auch interessant. Ich habe, glaube ich, außer Sophie's Scarves bisher noch nichts ein zweites Mal gestrickt.
Ach, interessant. Ja, ich fand das jetzt so einfach und ich muss natürlich schauen, wie es an dem Kind sitzt, ne? Und so was, eine Schwäche, die das Projekt auch hat, ist, dass es, man strickt es runter und legt die Maschen für die Ärmel lahm. So, also so die Beiseite und strickt die dann danach an. Und dadurch entsteht eine Lücke in der Achsel. Und sowas finde ich richtig doof. Da bin ich einfach nicht gut im Zusammen. Das tüdel ich dann irgendwie immer so zusammen, dass es noch ein bisschen, so dass das Loch zu ist und dass es beweglich ist. Aber das ist eine Schwäche, die das hat. Und wo ich denke, wenn ich das dann größer habe, dann ist es nicht so fummelig. Dann bin ich nicht mit so, ich habe jetzt so ganz kleine Nadeln besorgt. Die sind wirklich nur 10 cm lang. So ein Nadelspiel, 10 cm lange Stricknadeln.
Für die Ärmelchen.
Genau. Ja. Da bist du eigentlich wirklich überwiegend damit beschäftigt, mit Zeigefinger und Daumen zu arbeiten und hast währenddessen die Nadel in deinem Handteller stecken. Also das andere Ende ist da drin und piekt die ganze Zeit. Ja. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn es größer ist, dass ich dann schon so ein normales 15er Nadelspiel benutzen kann und dann das ein bisschen einfacher funktioniert oder eben gar nicht zu so einer Lochbildung kommt.
Ja. Ansonsten gibt es ja noch so zwei, drei, ich habe neulich erst ein Hack-Video gesehen, wie man das Loch unter der Achsel vermeiden kann. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Strategien, was man da machen kann. Wenn ich das eine von Knit by Lari nochmal wiederfinde, dann schicke ich dir das auf jeden Fall noch und verlinke es auch in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob es da um stillgelegte Ärmelmaschen ging, aber ich glaube schon, es geht immer um den Übergang zwischen den bestehenden Maschen und denen, die man noch zusätzlich irgendwie unter der Achsel aufnimmt oder so.
Ja.
Ich such's noch mal raus auf jeden Fall. Vielleicht hilft's fürs nächste Mal.
Bisschen Phänomen bei diesen Hack-Videos ist ja, ich habe neulich ein Hack-Video gesehen, wie man diese Treppchen vermeidet bei
bei Streifen.
Genau. Ja, rate, an welcher Stelle ich dann, also dann hatte ich schon alles gestrickt und dann habe ich, ah ja, da gab's ja ein Hack. Was, dann war ich schon einmal in der Runde rum und dachte, ah, jetzt bin ich an der Stelle. Ja, aber das ist nicht der Moment, in dem der Hack anfängt. Der Hack fängt in dem Moment an, wo du überlegst, jetzt ein Farbwechsel. Naja, also ich habe wieder so ein hingefuschtes Treppchen. Also ich, ja, naja, ja, Punkt. Was machst du denn gerade?
Genau, ich stricke gerade eine Weste. Also mein Gedanke dahinter war, ich schiele schon sehr lange auf einen bestimmten Cardigan von Petite Knit, nämlich den Agnete Cardigan. Eigentlich seit ich angefangen habe zu stricken, finde ich dieses Muster wunderschön und will das machen. Und es ist ein Patent, also oder Brioche in englischen Muster. Und das hat dann immer in diesen ganzen Rankings so 5 von 5 Schwierigkeit und so. Oh. Deshalb habe ich das jetzt nicht als erstes mir vorgenommen. Aber seitdem himmle ich das so ein bisschen an. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich könnte ja, also jetzt, wo ich 2 Jahre stricke und ein bisschen was schon gemacht habe, ich könnte ja einfach mal eine Weste mit Patentmuster stricken. Dann habe ich nicht noch diesen ganzen Hassel mit den Ärmeln und so weiter. und kann einfach schon mal gucken, ob Patentstricken grundsätzlich was für mich ist. Und deshalb stricke ich gerade die November West, auch von Petite Knit, in Vollpatent. Ich habe die Sandnes Per Günd Wolle dafür, die kenne ich schon von meinem Olga Sweater, meinem gestreiften. Das ist so eine Schurwolle, die, wo viele Leute sagen, die ist ihnen zu kratzig, aber ich habe da scheinbar irgendwie Glück, dass die für mich gut funktioniert. Aber dadurch, dass die so eine Schurwolle ist, hat die halt so einen Stand. Das ist schon, ja. Also im Gegensatz zu so ganz weicher Merino Wolle oder so, ist die halt, also man kriegt so richtig so ein pulloveriges Projekt daraus, ja, am Ende. So ein, ja, Stoff, der ein bisschen was ist in der Hand, wenn man das so einknüllt.
Ja.
Und genau, das habe ich jetzt in so einem Tweed-Garn gewählt, da auch das erste Mal. Also, dass da noch so alte Garnreste von anderen Farben und so eingearbeitet sind. Und das finde ich tatsächlich extrem, sieht extrem cool aus, die Wolle, jetzt auch so gestrickt. Und ich kann vermelden, ich bin verliebt in Patentstricken.
Echt? Oh, schön.
Ich finde es so geil. Also gerade, wenn man es nicht in Runden strickt, sondern wie bei einer Weste oder einem Cardigan hin und her in Reihen, dann muss man keine linken Maschen stricken, sondern man strickt nur rechte Maschen. Und das, wo man beim Rechts-Links-Stricken die linke Masche stricken würde, da muss man immer nur einen Umschlag machen und abheben. Und genau, dadurch wird es halt so ein besonders dickes Muster, was in so einem Strukturgarn wie einer Schurwolle halt auch noch besonders gut rauskommt. Aber es strickt sich so schön schnell weg. Also das ist wirklich…
Das hätte ich nicht gedacht.
Macht mir so Spaß. Das ist echt richtig, richtig cool. Bin sehr froh, dass ich es ausprobiert habe.
Cool. Und wie weit bist du denn dann jetzt?
Ganz gut weit. Also ich habe angefangen Ende Januar… 25. Januar und das war auch ganz spannend, also Stichwort erste Male, man fing nur an mit einem, ich weiß nicht, 10 mal 3 Zentimeter Stück Doppelstrick, was die Passe im Nacken ist, und an diesem Stück strickt man dann sozusagen in alle Richtungen weiter irgendwann. Aha. Also man strickt quasi immer die Doppelstrickpasse, dann das ganze Patentstück und dann wieder das andere Stück der Doppelstrickpasse. Man strickt die Passe sozusagen die ganze Zeit gleich mit an. Und jetzt bin ich, also ich würde sagen, ich brauche noch 5 Zentimeter Länge ungefähr. Dann kann ich unten die untere Passe ranmachen. Und dann muss ich noch im Ärmelloch sozusagen, muss man noch einmal die Passe ansetzen. Und dann… Auch spannend, hat diese Weste noch aufgesetzte Taschen.
Aha.
Also man strickt quasi noch so Rechtecke, die man dann draufsetzt und festnäht. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin ja mit Nähen eigentlich nicht so bewandert, wie ich das hinkriege. Aber falls ich das nicht hinkriege, wird die Weste auch ohne gut funktionieren. Genau, aber ich würde sagen, so 1-2 Wochen, dann… Also vielleicht auch eher eine, dann bin ich durch damit. Und dann habe ich vielleicht sogar noch die Chance, sie jetzt im Frühjahr ein bisschen zu tragen.
Ja, boah, Hut ab. Ich finde, der Nacken sieht so schwierig aus. Also da ist so ein Balken für alle, die es nicht sehen können gerade. Man hat so einen Kragen, der sieht erstmal glatt rechts aus. Und von da aus gehen dann tatsächlich in alle Richtungen die Stücke ab. Oh mein Gott.
Ja, also die Konstruktion ist echt, echt ganz spannend.
Ja. Musstest du das dann abzählen? Also hattest du so in Masche so und so oder in Reihe so und so, musst du dann das und das machen, oder?
Wie war denn das am Anfang? Also erst der Keil sozusagen, also quasi alles, was von diesen beiden Diagonalen eingeschlossen ist.
Aha.
Das hat man zuerst gestrickt und da das sieht halt immer so fancy aus bei Patent, weil jede Zunahme ja quasi so eine neue spitze Reihe kreiert.
Ja, genau.
Und man dadurch immer so ein Muster machen kann. Also man zählt dann irgendwie alle 6 Reihen oder so, muss man eine Zunahme machen. Da muss man schon ein bisschen zählen, aber ansonsten ist es gar nicht so viel zählen. Und wenn man dann diesen Keil gestrickt hat, dann nimmt man wieder Maschen auf für die Schulterpartien und dann nimmt man unter der Achsel alles zusammen dann strickt man nur noch hin und her sozusagen. In dem Teil bin ich jetzt.
Krassomat. Ein sehr schönes Teil. Ich kann mir das wirklich gut für den Frühling vorstellen und auch im Herbst.
Ja.
Mega toll.
Ja, ich habe das auch gedacht. Ja, jetzt noch 5 cm, dann noch die Taschen und dann habe ich vielleicht schon fertige Fotos. Aber ich, falls ich nicht fertig bin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, packe ich auf jeden Fall ein Fortschrittsfoto in die Kapitelmarken, dass ihr euch das angucken könnt, wie das aussieht.
Krass.
Und dann werde ich bestimmt nächsten Winter den Agnete-Sweater stricken. Jetzt, wo ich weiß, das Patent gut funktioniert bei mir.
Krass. Wie kommst du mit den Größen klar? Ich sehe hier gerade, dass die Weste einen Brustumfang maximal von 146 Zentimetern hat.
Ich stricke die größte Größe, genau. Ich habe ja so ungefähr 126, 27 Brustumfang. Und genau, die soll jetzt hier so 18 bis 20 Zentimeter.
Okay, dann geht das.
Wie heißt das auf Deutsch? Spielraum, Bewegungsspielraum Ease. Haben.
Ja.
Ease, genau. Und dann passt das ganz gut. Petite Knit hat sonst aber ganz viele Muster, die noch 2-3 Größen größer gehen.
Ah, ja.
Also normalerweise hört sie nicht auf bei 3XL. Das ist, glaube ich, eine schon ältere, ein älteres Muster von ihr, was sie vielleicht noch nicht aufgestockt hat.
Ja. Ach ja, Mensch. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so einfach, ne? Wenn du dann schon mal eine Anleitung hast, dann von da aus dann größer zu werden, schwierig nachträglich.
Ja, glaube ich auch. Aber also irgendwann will ich das auch mal versuchen. Also weil es sind ja gar nicht so viele Stellen, an denen es in so einer Anleitung dann wirklich unterschiedlich ist.
Ja.
Vielleicht suche ich mir mal irgendwann so ein T-Shirt oder sowas raus, um einfach mal zu testen, wie das ist, wenn man selber noch nach oben graden will, die Größen.
Ja, ich finde das immer bei Sachen, die dann so im Ganzen gestrickt sind, total schwierig. Also wenn man jetzt so ganz ältere Muster, so Vorkriegsmuster guckt, da war das ja noch üblicher, dass man die Sachen in Teilen strickt und
ja,
die dann zusammennäht. Und da kann man ja die gleichen Sachen machen, wie wenn man näht. Dann kann man das Muster ja im Grunde einfach anpassen, ausmessen, wo muss mehr, wo muss weniger und dann strickst du deine Stücke halt so. Das ist ja dann relativ, also das ist immer noch Handwerk und so, ne? Aber damit kannst du dann eigentlich auch zur Schneiderin gehen und sagen, hier kannst du mir mal helfen.
Mhm.
Beim Stricken finde ich das immer ein bisschen eher wie, ja, es ist irgendwie, dann ist das ja schon ausgerechnet, dass du, wenn
ja,
du so und so viele Reihen hast und dann ist das so ein Verhältnisrechnen.
Ja.
Das ist schwierig.
Ja. Also ich weiß, dass Leute, die selber Strickmuster machen, die haben dann meistens so Excel-Tabellen, die ihnen an bestimmten Stellen sagen, wenn du hier so und so viel hochgehst, musst du an der Stelle so und so viel hochgehen, die sie sich quasi über die Jahre der Strickmustererstellung aufgebaut haben und so.
Ja.
Also das ist schon eine Philosophie und also man könnte auch sagen, ein Handwerk für sich, dieses Grading und andere Größen finden und so. Nicht umsonst lassen die meisten Strickmusterersteller ihnen ja auch in allen Größen, die sie so anbieten, Probe stricken,
ja,
um zu gucken, ob das dann auch wirklich alles so funktioniert.
Ja, ne, für die Leute, die denken, Strickmuster sollten kostenlos sein.
Ja.
Wenn man TeststrickerInnen dann auch bezahlen möchte, das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Genau.
Ja.
Und also ich meine, oft kriegt man ja als Teststrickerin jetzt kein Geld oder so dafür, aber du kriegst halt die Wolle gestellt oder so. Das ist ja, wissen wir, eh schon das Teuerste am Stricken, die Wolle zu kaufen. Deshalb.
Ja, aber halt auch nur, wenn man die Arbeitskosten nicht mit einrechnet.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast jetzt an dem Stück, hast du jetzt im Januar angefangen. Jetzt haben wir März.
Ja.
So, dass die Zeit, die da reingegangen ist. Wenn man die bezahlen würde, wäre das Teuerste.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja eh immer, ne, wenn dann Leute sagen, du solltest deine Sachen verkaufen, wo ich mir so denke,
ja,
niemand würde dafür bezahlen, was man aufrufen müsste, um das irgendwie hinzukriegen,
ja,
das gegenzurechnen sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Okay, ja, dann bin ich gespannt.
Das war meine Novemberweste und ich zeige sie euch, wenn sie fertig ist.
Ja, wunderbar. Ich stricke gerade noch an dem Gledis Spreda. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ist auch eine Anleitung von Drops Design.
Mhm.
Das ist so ein kleiner Polunder für eben jenes Kind. Das, es greift einfach immer in seine aufgerollten Ärmel und das ist nervig. Und ja, jetzt bekommt es eben diesen Polunder von mir. Da ist das Besondere für mich, dass es eine doppelte Blende hat. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, auch weil ich nicht so gerne nähe in Wolle. Mhm. Also wenn ich eine Nähmaschine dran halten kann, gar kein Problem. Aber wenn ich etwas befestigen muss an gestrickten Sachen, dann habe ich das ehrlich gesagt immer mit einem Kettstich gehäkelt lieber, als genäht. Aber bei einer Blende dann ist der Rand so dann zu fett. Da werde ich nähen müssen und ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme, weil ich das, ja, ich habe jetzt auch noch gar keine Vorstellung davon. Ich bin jetzt zur Hälfte.
Nimmt man die Blende als letztes sozusagen auf und strickt sie dann innen oder näht sie innen an, wenn man sie umgeklappt hat?
Genau.
Ja.
Das wird von unten nach oben gemacht,
gestrickt
und dann legt man was still für die Ärmel und macht dann oben die Blende.
Ja.
Das heißt, das, was man sofort als erstes sieht, wird auch das erste sein, wo ich das mache. Weiß ich noch nicht. Vielleicht, je nachdem, wie viel Platz ist, mache ich das vielleicht doch erstmal an dem Ärmel. Dann schön hinten.
An den Ärmeln ist die Blende auch doppelt?
Ich glaube, ja. Also wenn nicht, habe ich Glück.
Interessant. Also ich habe schon öfter für Sweater so eine doppelte Blende gestrickt. Allerdings mit einer Variante, wo man sie quasi von innen dann wieder angestrickt hat. Also dass man beim Abketten immer schon alles innen festgemacht hat. Da gibt es wohl auch irgendwie so zwei Philosophien unter StrickdesignerInnen, ob man es annäht oder abkettet.
Ja. Ja, ich glaube, das ist das, was ich meinte mit dem Häkeln. Ich glaube, ich habe mir da irgendwie mal was ausgedacht. Irgendwie.
Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung, dass die angestrickte Variante aber weniger flexibel ist.
Ja.
Also wenn man es annäht und gerade für so einen Kinderkopf, wenn der dann, keine Ahnung, schneller wächst als der Körper und man das eigentlich noch tragen könnte, aber das Kind kriegt das Ding nicht mehr über den Kopf, das wäre ja doof.
Ja.
Deshalb ist da wahrscheinlich die flexible Annähvariante die gewählt wurde von den DesignerInnen.
Ja. Ja.
Ja, bin ich gespannt. Was für eine Farbe machst du das?
Feenstaub heißt es. Das ist so ein Beige mit lila Flecken.
Mhm.
So ein lila Tarnfleck. Wobei ich nicht genau weiß, das Kind ist blond. Man müsste irgendwie, also bei so blonden Kindern finde ich so helle Sachen immer ein bisschen, dann sind die Kinder schwer zu fotografieren, weil die Klamotten so blenden. Aber es war ein Wunschgarn von der Mutti.
Mhm.
Und dann, wer bin ich, mich dagegen zu stellen?
Mhm.
Aber ich kann ja auch mehrere Größen machen. Das ist jetzt ist wirklich an sich kein anspruchsvolles Muster. Es ist halt einfach die Blende. Das kann ich schnell machen. Ich gehe davon aus, dass ich da diese Woche noch mit fertig werde. Also auch das ist total, genau wie das Kleid, gut anpassbar, schnell gemacht. So. Oder es kam mir jetzt gerade nur so vor. Schnell gemacht ist ja immer so.
Ne? Ja, ach schön. Aber da bin ich dann sehr gespannt, wie die Wolle auch verstrickt aussieht. Das ist ja immer bei so, ich finde das so schwer, wenn man so gemusterte Wollen im Knäuel sieht, mir vorzustellen, wie das dann als Stoff gestrickt sozusagen aussieht.
Ja, genau. Und manchmal hat man dann am Ende auch diesen Testbildeffekt, ne? So, dass es so oder so Ameisenkrieg-mäßig aussieht.
Mhm.
So wild ist es nicht, aber mein Geschmack ist es auch nicht. Also für mich ist es ein bisschen zu unruhig. Ich mag das nicht so gerne. Aber wie gesagt, das ist ein Wunschgarn gewesen. Aber es gibt es ja bei Socken auch, ne? Dass diese Sockengarne dann so gefleckt sind. Und man dann irgendwie, das für meinen Mann hatte ich ein paar Socken gestrickt mit so einem Muster und das hatte irgendwie was davon, so pixelweise so 8-Bit-Insellandschaften zu machen. Weil da so blau, grün, braun war. Und das war, als würde ich Inseln stricken, so eine Insellandschaft. Bei einer Socke ist es mir ja egal, so, ne? Aber ein Pulli könnte ich davon nicht. Würde ich auch nicht tragen, finde ich einfach zu unruhig.
Ja. Ja.
Naja, aber Geschmäcker sind verschieden. Manchen gefällt das ja genau richtig.
Genau. So, und dann strickst du nicht nur gerade, habe ich gehört.
Ach ja, genau. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich besuche einen Spinnworkshop. Den habe ich besucht inzwischen. Und jetzt gehört zu meinem Dauerprojekten, dass ich einen Faden hinkriegen will. und zwar einen gesponnenen Faden. Und ja, also, was gibt's zu erzählen? Der Workshop. wir waren zu viert, vier Menschen, die so als Frauen eingeordnet werden. Ich weiß ja nicht so genau bei den anderen. Und das war schon mal so eine ganz eigene Stimmung. Man war zu viert, man kannte sich nicht. Die Leute kamen nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern eine sogar richtig von weit weg.
Mhm.
Und wir haben an unterschiedlichen Spinnrädern gearbeitet. Also so, es gibt da so moderne, die haben schon einen Markennamen. Die sind so der Mercedes unter den Spinnrädern und kosten, also die fangen bei 1.000 Euro an.
Wow.
Und
ja.
Dann gab es eins mit Doppeltritt, wo man dann zwei Tritte hatte. Das hatte ich am Anfang, ich bin damit nicht gut zurechtgekommen. Das war viel zu, ich war abgelenkt, weil das ein bisschen wie Fahrradfahren ist, aber nicht wie Fahrradfahren.
Mhm.
Und dann bin ich am Ende geblieben bei einem zweifädrigen Spinnrad. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, das Klassische. Das ist horizontal, da hat man rechts ein Rad und links kommt der Faden raus, da ist die Spindel dran. Und damit konnte ich am besten arbeiten. Und dann haben wir da eine kleine Kurzeinführung bekommen. Da ist vorne, da ist hinten, hier kommt ein Faden raus. Halten und immer nachfüttern. Immer nachfüttern, immer ganz fein nachfüttern. Und so, das haben wir dann irgendwie einfach ein paar Stunden gemacht und haben es probiert. Und die Lehrerin ist immer von Person zu Person gegangen und hat dann bei den Schritten geholfen, die dann zwangsläufig entstehen. Faden gerissen, zu viel Drall, also zu viel Drehung und dann verknüttelt sich irgendwie alles, Faden von der Spindel gehopst.
Mhm.
So, und das so sind die, das war richtig kurzweilig, also ich habe nicht gemerkt, dass es 4 Stunden waren. Wir haben gut gequatscht, gut gelacht, wir hatten am Ende alle so einen borstigen Kackeklops in der Hand von Faden, den wir gemacht haben. So. Also wir hatten alle, bis wir sind alle mit was in der Hand nach Hause gegangen. Und ich wusste da schon, dass die Freundin einer Freundin von mir hat eine Uroma, die gesponnen hat und deren Spinnrad ist immer noch im Familienbesitz gewesen. Und da war die Frage, wohin damit? So, das wollten sie nicht mehr haben, der stand da nur noch als Deko. Und dann habe ich gesagt, ja, gib her, nachdem ich gesehen habe, was Spinnräder so kosten. Und wenn man bei Kleinanzeigen guckt, dann sieht man viele Spinnräder, aber das sind dann entweder Spinnräder für Hanf, da das einfach nochmal ein bisschen anders, also eins für Hanf ist ein bisschen, lässt ein bisschen gröberen Faden zu als eins für Wolle oder so total irre Sachen, wo dann so zwei Spindeln sind, das heißt, es ist dafür gemacht, dass du mit zwei Händen gleichzeitig spinnst und zwar Hanf, was richtig weh tut an den Händen, was auch nochmal so einen Einblick gegeben hat. Meine Fresse, wie leidensfähig waren damals diese Leute, die das gemacht haben. Und so, also dann habe ich gesagt, ich nehme das. Stellt sich raus, es ist zu klapprig. Es ist zu, man merkt, dass es fast 100 Jahre alt ist und ich kann damit nicht gut arbeiten. Es steht jetzt noch hier und ich treffe auch die Frau nochmal, die den Kurs gegeben hat. Die schaut sich das auch nochmal an, ob man es retten kann oder sagen muss, okay, das hat seine Zeit gehabt. Die Oma konnte damit wahrscheinlich bis zum Ende gut spinnen, weil sie es konnte.
Mhm. Weil sie auch immer damit gearbeitet hat wahrscheinlich.
Genau.
Und
genau.
Nie was anderes kannte.
Genau, und man passt sich dann an. Und die Macken, die es jetzt hat, die ich merke, weil ich noch langsam bin, konnte sie wahrscheinlich mit einer höheren Geschwindigkeit einfach ausgleichen und ihrer Erfahrung. Genau, und dann habe ich nochmal in die Kleinanzeigen geguckt und habe ein sehr, sehr gepflegtes Deko-Spinnrad gefunden, das sich herausgestellt hat als absolut funktionsfähig. Hergestellt in den 90ern, 1993, ist unten so eine kleine Einbrennung, so eine Signatur. Es ist ein zweifädriges, wie ich das im Kurs hatte. Und alles, was ich machen musste, war es zu tränken in Öl, denn es hat also in Leinöl, das Holz, das war knochentrocken, weil es immer in der Wohnung stand, einfach um angeguckt zu werden.
Aha. Also es war vorher ein reines Deko-Objekt.
Ja, und ich komme immer noch nicht drüber hinweg, weil ich wirklich wenig dafür bezahlt habe, im Vergleich dazu, dass ich ein im Grunde niegelnagelneues.
Aha.
Ich musste ein bisschen Holz abschleifen, weil das noch so grob war, weil es so trocken war. ich habe im Grunde den absoluten Superschuss damit gemacht und kann da, also ich habe es jetzt hingekriegt, ich habe das alles, ich habe ein bisschen Rost entfernt, der sich so angesammelt hat, aber ansonsten kann ich damit jetzt einfach arbeiten und es funktioniert und es ist schön und es hat auch so einen schönen Holzton und es quietscht nichts und es rappelt nichts. Ich kann damit, ich habe mir ein Buch gekauft und in dem Buch ist auch alles dran. Also da ist so alles genau so beschrieben, wie es an meinem Spinnrad dran ist. Also ich muss überhaupt nichts irgendwie komisch jetzt improvisieren oder so, sondern also ich habe das so selten, wenn ich ein Hobby anfange, ja, dass ich nicht noch irgendwie was komisch improvisieren muss, sondern es ist einfach perfekt da.
Richtig stark. Manchmal muss man auch Glück haben einfach mit sowas.
Ja, das ist ja offenbar ja.
Bei so Gebrauchtkäufen kann es auch mal in die andere Richtung gehen, aber man kann eben auch genau so einen Glücksgriff machen. Also richtig cool.
Ja, ja genau. An der Stelle kann ich auch noch verlinken, Shoutout an jemand, der YouTube verlassen hat. Shanti Manu heißt die Person. Mhm. Die macht richtig viel, hat richtig viele Videos gemacht zum Thema Spinnen und Wollverarbeitung und dies und das und tralala. Und sie hat mal ein Video gemacht dazu, worauf man achten muss oder achten kann, wenn man sich überlegt, ein Spinnrad gebraucht zu kaufen über die Kleinanzeigen. Das war total hilfreich. Daran habe ich so mit dieser Liste bin ich durch die Kleinanzeigen gegangen und habe halt gesehen, ja, wenn da 30 Euro für einen Dachbodenfund steht, dann ist das in aller Regel ein Hanfspinnrad, vor allen Dingen hier in der Region, wo ich wohne, das vielleicht tatsächlich schon länger einfach nur als Deko dastand. So. Hm. Speziell hier im ländlichen Raum ist es sehr wahrscheinlich, dass damit tatsächlich gar nicht mehr gearbeitet wurde.
Ja.
Und ich bin da ein bisschen in ein Rabbit Hole gefallen, weil ich es nicht verstehen kann und auch wirklich, mir fehlt da so ein Dreh, sich Werkzeug als Deko in eine Wohnung zu stellen.
Ja, das stimmt.
Ich verstehe es total, wenn du in so einem turnhallenähnlichen Loft wohnst, dass du freie Fläche hast, wo du dann vielleicht eine Skulptur oder ein Riesenbild hinstellst, ne, damit es nicht so aussieht wie in der Turnhalle. Aber sich dann Werkzeuge hinzustellen, finde ich irgendwie komisch. Weiß nicht, wie ist das da bei dir? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dir einen Flug auf den Balkon zu stellen?
Nein, aber wenn ich so drüber nachdenke, was ich natürlich kenne, ist, wenn man diese alten Nähmaschinen hat und die zu so Tischen umgebaut hat lassen. So einen hatten wir zum Beispiel früher auch. Also ne, ja, wenn früher die Nähmaschine in so Tischen drin saß und man dann so ein Metallgestell drunter hatte und das dann hat meine Mutter damals entschieden, sie näht nicht mehr damit, sie kauft sich jetzt mal was Modernes und dann hat sie daraus einen Tisch machen lassen. So dass quasi das untere Gestell geblieben ist, aber die Tischplatte statt Nähmaschine drauf war.
Mhm.
Und das erinnere ich aus meiner Heimat, dass das viele zu Hause hatten, so ein Tisch. Aber so andere, also jetzt so, ich sage jetzt mal so landwirtschaftliche oder handwerkliche Geräte, nee. Also am ehesten fällt in die Richtung wahrscheinlich noch irgendwelche Technik-Gadgets, die man sich kauft und die man dann doch nicht benutzt, sondern die nur rumstehen.
Stimmt. Looking at my Rode Podcaster.
Von daher, aber sonst, nee, also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Aber ich meine, umso besser für dich. Es ist jetzt für dich dadurch rausgefallen, also 1A.
Ja.
Und schön fürs Spinnrad, dass es jetzt seinem Zweck zugeführt wird, für den es mal gebaut wurde.
Ja, 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 und man sieht ja, die halten lange, ne? Wenn man sie gut pflegt, dann.
Ja. Ach, cool.
Ja, das war mein Spinnworkshop und meine Erfahrung mit dem Spinnen. Ich werde sicherlich immer mal wieder berichten, wie so der Stand ist. Aber ja, im Moment ist der Stand so, dass ich einen wobbeligen Faden mache. Das hat mal eine Weile ganz gut geht, ganz schön dünn und gerade und dann plopp. Dann war ich nicht schnell genug, damit die Wolle nachzufüttern und dann produziere ich da so einen Bobbel mittendrin.
Ja, ich bin gespannt, wann du dann deinen ersten Faden hast, wo du sagst, da könnte ich jetzt auch was mitmachen.
Ja.
Cool. Also, du hältst uns auf dem Laufenden.
Genau. Achso, und ich kann es nur empfehlen, diese Workshops zu besuchen. Das macht einfach, es war auch einfach ein netter Abend.
Sehr gut.
So, wir haben einfach nett gequatscht.
Ach, wie schön. Ich hätte noch ein Thema mitgebracht, statt noch ein weiteres Strickprojekt.
Ja.
Und zwar Pilling. Ich komme drauf, weil ich habe einen neuen Fusselrasierer.
Ah oh, ja, die machen so Spaß.
Ja, ey, wirklich. Also ich so immer mal wieder, also ich mache das gerne so in der Mittagspause im Homeoffice, hole ich mir ein Strickstück und dann fahre ich eine Weile darauf rum und rasiere quasi das Peeling ab. Und ich hatte so Angst am Anfang davor, weil man hat ja schon das Gefühl, dass jetzt man geht da mit irgendwelchen Blades an sein mühsam gestricktes Zeug ran, nicht, dass da irgendwas kaputt geht.
Ja.
Aber es ist schon irgendwie cool, wenn man damit, also danach sieht ja alles wieder aus wie neu. Also es, ich bin jetzt, also ne, ich habe jetzt mich ein bisschen eingelesen und es ist ja ganz normal, dass Strickstücke pillen und so. Also diese Fusseln bei Berührung produzieren, weil die Wollfaser eben lockere Faserstücke, die nicht so voll mit versponnen sind, sozusagen dann abwirft, wenn sie Berührungen haben und vor allem Reibung haben. Aber natürlich hat man sich trotzdem ein bisschen geärgert, wenn man dann so ein Strickstück irgendwie so knotig wurde dadurch. Und jetzt freue ich mich richtig, dass man es damit abmachen kann. Und ich habe jetzt gehört, dass es auch so Kämme gibt. Mhm. Und wollte fragen, ob du sowas schon mal ausprobiert hast.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe es jetzt in einem Video von Pearl Parler gesehen. Mhm. Die hat so von Prim so einen Kamm ausprobiert und gezeigt. Mhm. Das sah auch nicht schlecht aus.
Ja, habe ich mir nämlich jetzt auch überlegt, ob ich das mal auschecken will, ob das Ergebnis damit quasi nochmal anders ist, als wenn man mit so einem elektrischen Fusselrasierer da alles abschneidet.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es mit dem Rasierer einfach mehr Spaß macht.
Das kann auf jeden Fall sein, ja. Ja.
Und es kommt vielleicht auch auf die Wolle an, wenn du... Ich könnte mir vorstellen, wenn du so richtig rustic Wolle hast, richtig was Derbes, dass es dann vielleicht sogar besser sein könnte, einen Kamm zu benutzen, weil man da vielleicht dann nochmal intensiver drankommt oder so. Oder sich, also, was ist, nur so eine Vorstellung.
Ja, ich meine jetzt bei meiner Weste, die ich in dieser Tweed-Wolle stricke, da wird es wahrscheinlich auch schwierig, weil man will ja nicht die reingetweeteten Stücke sozusagen rausschneiden, die ja immer so ein bisschen abstehen vom Rest.
Ja.
Muss ich mir dann nochmal angucken. Aber vielleicht geht es in dem Patentmuster eh nicht so gut, weil es ja eher ein gewelltes als ein glattes Muster ergibt. Vielleicht kann man da eh nicht so gut mit dem Fusselrasierer drüber fahren.
Genau, vielleicht ist das dann auch wieder so ein bisschen Gear Acquisition, dass du je nach Projekt einfach was anderes tatsächlich brauchst. Dass man da
brauchen, also vor allem brauchen, das ist das wichtige Wort, wenn es um Gear Acquisition geht.
Ja, und naja, es ist so ein bisschen, ich habe drei verschiedene Wollnadeln.
Mhm.
So, alle machen das Gleiche, aber die eine ist aus Kunststoff und ein bisschen biegsam.
Ja.
Mit der nähe ich einfach lieber als mit diesem brettharten Metallstück. So, und dann habe ich noch eine ganz kurze Wollnadel und ich habe eine gebogene, sogar vier verschiedene. Also, und es gibt dann einfach unterschiedliche Schritte, die man damit machen kann. Was ich noch zum Thema Pilling beitragen kann, ist, weil ich ja jetzt spinne und gelernt habe, es gibt ja verschiedene Schafrassen, von denen die Wolle gewonnen wird. Und es gibt Schafrassen, die produzieren sehr lange Fasern. Und es gibt Schafrassen, die produzieren eher kurze Fasern. Und ich habe jetzt gerade mit den mittellangen bis langen Fasern zu tun, weil ich Anfängerin bin und es dann leichter ist, das zu ziehen. Und es dann einfach leichter ist für den Einstieg. Und es kann sich lohnen, wenn man jetzt nicht unbedingt, also wenn man eben die Möglichkeit hat, an handgesponnene oder so alte Haustierrassenwolle zu kommen oder so, darauf zu schauen, wie lang diese Fasern sind. Also wenn man dann noch die Möglichkeit hat, mit den Leuten zu sprechen, die das verarbeitet haben, ist das eher eine lange Faser, ist es eher eine kurze Faser, weil dass das Pilling einfach auch mit beeinflusst. Wenn du ganz viele kurze Fasern hast, ist klar, dass der Faden borstig ist, wenn man ihn dreht, dass dann da ganz viele kleine Köpfe schon rausschauen. Und wenn die Faser eher lang ist, ist das eher nicht so der Fall oder dauert einfach ein bisschen länger. So kann man es auch noch ein bisschen beeinflussen, aber umgehen kann man es überhaupt nicht. Und ich habe früher immer gedacht, dass das so der erste Schritt zu kaputt wäre. Ist es aber nicht.
Genau. Das habe ich jetzt auch gelernt. Also, dass man sich keine Sorgen machen muss, sozusagen, dass jetzt, wenn ich erstmal einmal Knötchen abgeschnitten habe, dann beim zweiten Mal quasi keine Wolle mehr da ist, wenn ich wieder welche abschneide oder so. Ja. Dafür ist da ganz schön viel Wolle drin, bis das irgendwann passieren sein sollte. Da müssen noch ganz andere Dinge passieren.
Und du kannst ja mal, also für alle, die da jetzt immer noch skeptisch sind, kannst ja mal einen Wollfaden aufdrehen und dann siehst du ja, dass der in der Regel aus 3 bis 4 bis 5, 6 kleinen Fäden besteht. Mhm. Da ist wirklich genug. Also selbst wenn einer dann mal komplett weggerasiert wäre, sind da immer noch 4, 5 andere.
Voll. Ja, sehr schön. Ja, ich berichte, was mein Fusselrasierer, den ich jetzt gerade, der so richtig schön funktioniert, ob er hält, was er verspricht mit der Zeit, ob er weiter so gut arbeitet. Aber man kann ihn auch so schön aufschrauben und alles sauber machen und wieder zusammensetzen. Sowas liebe ich ja, ne? Also wenn man nicht das Gefühl hat, man kann nichts daran tun, wenn es irgendwie schlechter wird oder so, sondern ich kann ja dann reinigen und Fusseln rausziehen und so und plötzlich läuft er wieder wie geschmiert.
Ja.
Das, sowas liebe ich an Geräten.
Ja. Ein bisschen wie bei der Overlock. Erst bricht sie dir das Herz und dann pustest du sie einmal durch und dann macht sie alles wieder gut. Gut, Medienschau. Ich bin gerade damit beschäftigt, Voyager zu gucken, weil ich das irgendwie, mir geht's gerade nicht so toll und ich benutze das Stricken überwiegend, um mich zu regulieren. Und was richtig gut funktioniert ist, bei Voyager läuft halt, das ist ja die Star Trek Serie, wo die mit ihrem Raumschiff nach Hause fliegen müssen. Mhm. Und man hat im Hintergrund immer dieses Brummen vom Raumschiff oder irgendeine Sinti-Musik, die so also relativ gleichbleibend und ruhig ist. Außer es ist gerade eine Action-Szene. Aber man hat immer so eine relativ gleichförmige Beduselung. Und das ist gerade für mich richtig perfekt. Und sollte sich jemals jemand wünschen, einen Gesprächspartner zum Rewatch von Voyager zu haben, ich bin da. Ich liebe Voyager. Ich finde, das ist die neben Discovery die beste Star Trek-Serie. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das beides die Serien sind, wo der Captain weiblich ist. da bin ich gerade drin und ich habe jetzt keinen Textilbezug dazu, außer den, dass ich das schaue und stricke und das richtig schön finde.
Ja, sehr gut. Ich liebe ja auch Discovery. Voyager habe ich noch nie geguckt. Also muss ich vielleicht auch mal ran irgendwann. Nee, ich bin überhaupt kein Star Trek-Kind gewesen oder Jugendliche oder so. Ich habe quasi mit Discovery erst angefangen, Star Trek zu gucken. Also ich kannte die, ich habe die Filme geguckt, halt die alten.
Oh, Becky, wenn das jetzt ein Foreshadowing ist, dass wir uns das beide irgendwann mal angucken und besprechen, weil feministisch ist da so viel drin. Also wow, das ist so zweite Welle, ne? Boah.
Ja. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren haben wir Battlestar Galactica komplett geguckt und die, man sagt ja, dass Captain Janeway quasi zur Hälfte von ihrem Charakter aus der Präsidentin von Battlestar Galactica besteht und dass sie so ein zwiegespaltener Charakter ist. Becky hier aus dem Schnitt. Ich muss mich kurz selbst korrigieren. Ich habe Quatsch erzählt. Es ist natürlich genau andersrum. Laura Roslin, die Präsidentin aus Battlestar Galactica, besteht zur Hälfte aus Captain Janeway, sagt man. Also, es ist genau andersrum. Es hätte auch zeitlich gar nicht anders gepasst. Naja, zurück in die Aufnahme. Das würde ich natürlich gerne untersuchen, wenn ich das dann gucke, nachdem ich jetzt Battlestar Galactica so durchgezogen habe, 8 Staffeln.
Ich hatte die DVD-Box hier, weil ich das mit meinem Mann gucken wollte und dann sind wir nicht dazu gekommen, weil dann Strange New Worlds anfing. Und dann irgendwie sind wir da so ein bisschen abgekommen. Ah ja, so für alle, also ja. Ich tue das mal auf die Warmhalteplatte. Vielleicht ist das irgendwann mal was wir zusammen besprechen können.
Aber bringen wir den Faden wieder Richtung, Richtung Stricken zurück. Es geht ja noch immer darum, ob wir irgendwelche Accounts oder Influencerinnen oder sowas haben, die wir empfehlen wollen. Und also wahrscheinlich ist es bei allen, die irgendwie auf Instagram mit Stricken unterwegs sind, in den letzten Wochen vorbeigekommen. Aber ich muss es trotzdem picken an dieser Stelle. Und zwar der Twin Peaks Sweater von Veronika, also ihr Account heißt zwar nur Veronika aus der Slowakei. Ist er bei dir auch vorbeigekommen, der Sweater?
Nee, noch nicht. Ich guck gerade mal rein. Hoffentlich stürzt mein Computer jetzt nicht ab.
Ich bin tatsächlich auf Veronika gestoßen, weil sie eine sehr schöne rosane Variante des Rose-Sweater gestrickt hat, der auch bei mir auf der Liste ist. Das ist so ein Sweater mit ganz dicken Zöpfen. Und Rosé ist ja ein bisschen meine Farbe und auf jeden Fall den habe ich auf meinem Inspo-Board sozusagen. Und dann hat sie als großer Fan selber der Serie Twin Peaks gesagt, sie will bis zum nächsten Twin Peaks Day, der ist immer am 24.02. Das ist der Tag, wo Agent Cooper das erste Mal nach Twin Peaks eingefahren oh ist, Gott. Sozusagen am Beginn der Serie. Bis zu diesem Tag will sie einen Twin Peaks Sweater stricken und hat quasi das Ortseingangsschild des Ortes Twin Peaks auf die Vorderseite mit Colorwork und Intaja selber sich zusammengebaut und auf der Rückseite noch so ein wichtiges Zitat aus der Serie. Und ich habe das Gefühl gehabt, so halb Strick-Twitter hat mitgefiebert, ob sie es schafft, bis zum 24.02. fertig zu sein und so. Und der ist so cool geworden, dieser Sweater, wirklich. Ich finde ihn so mega. Und sie hat aber von Anfang gesagt, nein, ich mache da kein Muster oder sowas zu. Ihr könnt alle noch 10-mal fragen. Ich mache das nur für mich.
Ja,
und,
cool.
Ja,
dafür feiere ich sie jetzt schon. Mega.
Ja, also es ist wirklich, ich finde den so, so schön und wenn man so brennt quasi für ein Thema und das dann mit seinem anderen Thema, für das man brennt, nämlich Stricken, so umsetzt und irgendwie so zusammenfügt seine Leidenschaften, also schöner geht's doch nicht.
Mega. Das sieht auch mega aus. Das sieht so nach Arbeit aus. Und sie hat auch diese Technik, dass sie von Inside Out Colorwork macht, ne? Dass sie die.
Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Ja.
Ich habe den Vorteil noch nicht verstanden. Aber.
Ich auch nicht. Ich habe aber auch erst einen Colorwork Pullover gestrickt. Also keine Ahnung. Vielleicht, wenn man ein paar mehr gemacht hat, vielleicht fallen einem dann noch Dinge auf, die dann schöner werden. I don't know.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall zwar nur. Sie macht auch andere tolle Stricksachen. Man kann da gut reinfolgen.
Ich sehe schon.
Hast du uns auch noch jemanden mitgebracht?
Ja, ich habe noch den Account von Frau Riedel strickt. Das ist eine deutsche Person und die taucht immer mit ihren Tutorials bei mir auf, aber sie macht auch selber Muster und so. Und für mich sieht das richtig gut aus. Basic Stuff, so Teile, die du immer anziehen kannst, die du zu allem kombinieren kannst, die versatil sind. Super. Also nicht schickimicki und hier ein Loch und da eine Schleife, sondern einfach und gut. Und ich konnte ihren Tutorials bisher immer gut folgen und so. Also ist ein guter Staple-Account.
Sehr schön. Wird aufgenommen in die Roll der üblichen Videos, die man sich so anguckt.
Ja.
Sehr gut. Ja, dann haben wir immer noch unsere Termine und Events am Ende. Du hast ja schon von deinem wie heißt das? Spinnenworkshop
ja,
berichtet.
Ja.
Ich sag Strick, Stick. Nee, das ist das alles nicht. Spinnenworkshop. Das andere mit S. Ich kann berichten, wir hatten mal wieder ein großes Stricktreffen von unserem Strickclub hier. Wir mieten uns dann immer in so einem, ja, also das heißt Treffpunkt Freizeit. Das ist wie so ein Jugendfreizeitheim, wo aber auch ganz viel so Nachbarschaftssachen und sowas stattfinden, haben wir uns einen Raum eingemietet für einen Sonntag und waren mit richtig vielen Leuten da und haben so an verschiedenen Tischen gesessen und geschnackt und das war richtig schön. Also ich liebe ja auch daran so ein bisschen die Inspo, was stricken die anderen gerade und sich da dann irgendwie nochmal neue Projekte auf den Radar zu holen, die man vorher noch gar nicht kannte oder so. Wir haben auch so ein lustiges Video gedreht, das ist aber noch nicht veröffentlicht auf Instagram, aber weißt du, so ein Video, wie es alle Stricktreffs machen mit, ich bin die Becky und ich strick gerade das und das. Aber falls das bis zum Veröffentlichen dieser Episode erscheint, dann verlinke ich es natürlich noch.
Schön. Und wie viele Leute wart ihr da?
Es waren, glaube ich, 40 angemeldet und wir waren am Ende 20, 28, 29 Leute. Ja, also richtig, richtig cool. Und jetzt, wir überlegen jetzt, ob wir quasi einen festen Deal mit dem Freizeitheim machen, dass wir immer einmal im Monat dort den Raum haben, sozusagen. Und
das wäre doch cool.
Ja, dann hat man auch das so als Anlaufstelle, dass wenn Leute mal neu dazukommen wollen, die vielleicht nicht so digital unterwegs sind und sich so in eine WhatsApp-Gruppe reinfinden, dass die dann über so ein Vor-Ort-Treffen vielleicht den Strickclub joinen können.
Ja, genau. Mega schön.
Cool. Ja. Und dann eigentlich noch ein bisschen trauriges Ereignis hier. Also wir haben in Potsdam zwei, ich sag mal, okay Wollläden, aber wir hatten im Umland einen sehr, sehr guten Stoff und Wolle in Kleinmachnow und der hat jetzt zugemacht, beziehungsweise ist gerade dabei zuzumachen. Aber es waren dann halt so Ausverkaufwochen und bin ich nochmal hingefahren und
Warte.
Ja?
Ausverkauf und ich habe Wolle für ein neues Projekt. Was war zuerst?
Nein, ich habe tatsächlich dort nichts, also ich wollte dort Wolle fürs neue Projekt kaufen, aber ich war, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Also es waren nicht mehr so viele Knäule von einer Farbe und so da.
Okay.
Also man, für Socken und so hätte man noch super was gekriegt. Stoff gab es noch massenhaft. Oder halt, wenn man so mehrfarbige Mohair-Sweater oder sowas stricken wollte mit verschiedenen Streifen, davon hätte es noch was gegeben, aber ich war, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Also ich habe dort nichts gefunden und mir dann im Internet die Wolle bestellt, die ich haben wollte, aber es war so schön, also es waren halt so richtig viele Leute da und man hat sich an jedem Regal irgendwie unterhalten und jemand guckte sich eine Wolle an und was willst du draus machen? Vielleicht reicht das nicht für mein Projekt, aber man könnte ja vielleicht das und das draus machen und so. Also es war richtig so eine schöne Dreiviertelstunde in dem Laden mit den Leuten, wo man sich einfach am Regal getroffen hat. Also so, ich sag jetzt mal so, stationärer Einzelhandel at its best.
Ja, ach, das klingt so gut.
Ja, das war echt, also das hat sich eingeprägt bei mir, obwohl ich nichts gekauft habe. Ja, aber natürlich trotzdem schade, dass der Laden dann jetzt weg ist.
Ja, und das ist auch gar nicht mal so ein unübliches Thema. Ich habe mich jetzt mit einer Freundin unterhalten, über Bielefeld, die Situation in Bielefeld, wo man da überhaupt noch Wolle kaufen kann. Man konnte an einer Stelle da richtig schön, es gab früher, ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, aber es wird trotzdem noch über diesen Laden geredet, gegenüber von der Post. Man kam da rein und man war direkt von oben bis unten war die Wolle gestapelt auf so eine relativ kleine Verkaufsfläche, aber es war so gemütlich und die Frau war so nett, die das gemacht hat. Es war so ein geiler Laden und der ist dann relativ von jetzt auf gleich hatte sie keine Lust mehr und hat den dann eingestampft. Und seitdem gibt es ganz viele Hörensagenläden. So, Läden, ja, hier in der Arnstraße ist vielleicht einer. Also, ne, da ist einer, davon habe ich schon mal gehört. Aber niemand hat diesen Laden je gesehen. So, und da hatten wir uns dann drüber unterhalten, dass es diese Geschäfte einfach nicht mehr gibt. Und gleichzeitig ist es so, dass der Bedarf da ist, der wird dann übers Internet gedeckt und auf der anderen Seite wird die Wolle weggeschmissen. Also Wolle, die gerade abgeschoren wird, die wird einfach weggeschmissen oder zum Düngen verwendet oder so, weil es keine Abnehmer gibt. Das ist so ein ganz, ganz kurioser, oder das heißt kurios, ist ja eigentlich, Kapitalismus ist ja nichts kurios dran.
Genau, aber es ist Kapitalismus einfach, es ist genau das, ja.
Genau, und es ist so erstaunlich, die Person, die den Spinnenworkshop gemacht hat, die hat eine Kaderei und das ist im Grunde das Zwischenstück, das du brauchst zwischen die Wolle wird geschoren und du kannst die Wolle im Laden kaufen, als Wolle, die dann verspinnbar ist sozusagen, ne? Die muss gewaschen werden und gekämmt werden und das nennt man Kadieren. Und weil das sich nicht mehr lohnt, on a big scale, ne? Weil diese Kadiererei und die Wascherei sich finanziell nicht mehr lohnt, bricht die ganze Kette zusammen. Weil das Spinnen macht ja dann wieder eine Maschine und diese Maschinen stehen aber auch nicht mehr in Deutschland beziehungsweise nicht mehr. Und dadurch hat man dann, also diese Kette ist an sich total löchrig geworden und klar gibt es dann am Ende auch nicht mehr diese Läden. Das ist alles, ja, es ist so traurig. Es ist einfach traurig.
Auf jeden Fall.
Was Schönes, auch Bielefeld. Ja. Da finden am 14. und 15. März die Wolletage statt. Mhm. Am Samstag, den 14. von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 15. März von 10 bis 16 Uhr und zwar im Asaphium in Bethel, Bethelplatz 1 in Bielefeld. Da wird ausgestellt, ich meine, es gibt da auch wieder so Quatschecken und es wird sicherlich auch irgendwie Spinnen gezeigt und sowas alles. Das Färbegame, alle die färben, die werden da sicherlich auch auf ihre Kosten kommen. ich werde da sein mit einer Freundin und werde vielleicht noch jemanden treffen. Also vielleicht spontan, eventuell vielleicht begegnet man mir da. Wenn ich weiß, dass jemand da ist, dann würde ich da auch gezielt hingehen und die Person treffen. Also wer Lust hat, hallo, hallo. ich freue mich da schon drauf. Bielefeld ist ja sowieso die Stadt meines Herzens. Ich bin da gerne. Und wenn dann da so eine Veranstaltung sind, das ist einfach schön.
Sehr schön. Ja, dann bin ich gespannt, was du wieder berichtest. Auch vielleicht im Vergleich zu der Messe in Hannover, wo du schon warst.
Ja, ja.
Sehr cool. Ja, und dann hatten wir ja schon angekündigt, uns beiden kann man begegnen auf dem Podstock. Und wir haben eine Live-Folge eingereicht. Also wir werden Teil des Bühnenprogramms sein.
Hörst du die Massen? Wie sie klatschen und sich freuen. Yay! What's up?
Ach ja. Ja. Genau. Das heißt, wir sind im Bühnenprogramm. Das wird ja auch live gestreamt. Das heißt, wenn ihr uns live zuhören wollt, Samstag, 11.04. um 13.30 Uhr, wenn sich nichts mehr ändert am Programm, könnt ihr uns dann da vernehmen, aber wir werden das natürlich auch hinterher hier im Feed ausspielen als geschnittene Episode. Aber man könnte auch live dabei sein, entweder vor Ort in Südniedersachsen oder eben im Stream. Und wir haben uns auch noch gedacht, es passt dann sehr gut zu dem Thema davor mit der Wolle. Wir machen auf jeden Fall auch wieder einen Garntausch. Also bringt mit, was, also falls ihr dort seid, bringt mit, was ihr noch so rumliegen habt. Das können Reste sein, ja, ganz kleine Mengen. Da gibt's vielleicht jemanden, der noch was damit anfangen kann. Das können aber auch ganze Knäule sein, die ihr mal gekauft habt und dann doch nicht passten zu dem Projekt, was ihr machen wolltet. Vielleicht findet sich jemand, der was mit euch tauscht. Und wir machen verschiedene Menschen glücklich damit. Ich meine, du hast ja quasi deinen letzten Sweater auch mit Wolle vom letzten Podstock gestrickt.
Yes. Genau.
Ja.
Nadeln können auch mitgebracht werden. Ich glaube, ich trenne mich von all meinen festen Rundstricknadeln.
Machst du nur noch Schrauben?
Na, ich glaube schon. Also, ja, ich brauche immer, weißt du, ich brauche immer genau kürzer oder länger, als die fest haben. Als die festen
ja,
sind.
Verstehe
ich. Das ist irgendwie frustig.
Ja. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall auch Nadeln mit. Und wenn dann mal jemand gerne nochmal gezeigt hätte, wie man anfängt oder so, könnt ihr uns natürlich auch ansprechen. Und dann finden wir bestimmt eine Ecke, wo man nochmal ein bisschen loslegen kann mit dem Stricken.
Ja, genau. Ich sitze daran, das Logo. Es gibt ja jetzt hast du das richtig schicke, neue, tolle Logo gesehen?
Ja, Annelie hat ein Logo für dieses Jahr Design mit Blumen und Blumenkanne oder wie heißt das, Gießkanne. Ja. Ach, ist richtig schön.
Auch Blumenkanne ist auch irgendwie.
Ja.
genau, da mache ich ein Strickmuster von und bringe es mit, auch vom klassischen Logo, dadurch, dass ich jetzt damit schon angefangen habe. Mhm. Das lege ich einfach aus, das kann man dann einfach auch mitnehmen. Vielleicht sogar am Eventtag arbeiten. So ein bisschen spontanes Colorwork anfangen. So. Genau, das wird schön.
Ach ja, wir freuen uns. Genau, das wird dann vermutlich die nächste Folge, die ihr hier hört nach dieser. Und dann sind wir aber wieder ganz normal zurück.
Genau.
Sehr schön.
Habt's fein bis dahin.
Genau, bis dahin strickt alle fleißig weiter und genießt die Sonne dabei.
Nicht den Faden verlieren.
Und dann hören wir uns zur nächsten Folge aus Niedersachsen.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann.